Operation Aufsteigender Löwe. So nennt Israel seinen Angriff auf den Iran, den das Militär in der Nacht gestartet hat.
Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion.
Mehr als 100 Ziele hat Israel angegriffen. Ein zweiter Angriff läuft. Das Ziel? Irans Atomprogramm stoppen.
Die Militärs, mit denen ich gesprochen habe, die sagen, das ist der Anfang. Und es wird weitere Angriffe geben. Die haben jetzt zum Beispiel auch mit Kampfjets Luftabwehr oder Überwachungsanlagen ausgeschaltet. Das deutet auch darauf hin, dass man da Lufthoheit haben will, um diese Atomanlagen tatsächlich zerstören zu können.
Jan-Christoph Kitzler, unser Korrespondent in Israel, ordnet in dieser Folge Israels Strategie ein. Und wir blicken in den Iran.
Es hat in den letzten Tagen diese Signale gegeben, vor allen Dingen eben aggressive Rhetorik aus Israel, auch aus dem Iran. Mein Eindruck ist aber schon, dass es trotzdem überraschend gewesen ist.
Sagt unser Korrespondent Benjamin Weber. Er kann auch einordnen, wie weit der Iran wirklich war auf dem Weg zur Atombombe.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Ilka Knigge.
In diesem Podcast nehmen wir uns eine Nachricht des Tages vor und packen sie aus. Wir wollen euch verschiedene Perspektiven näher bringen und dazu gibt's die Hintergründe. Es ist Freitag, der 13. Juni und wir produzieren unsere Folge um 15.30 Uhr. Mehrere Explosionen rund um Teheran. Iranische Staatsmedien schicken diese Meldung kurz vor Tagesanbruch raus. Währenddessen in Israel Alarm, kurz vor 3 Uhr.
Und das war komisch, weil der Alarm nicht einherging damit, dass die Apps, die wir auf den Handys haben, die Raketenanzeigen dann auch alarmiert wurden. Das heißt, es war nur ein Alarm, um die Menschen hier in ganz Israel zu warnen, dass sich die Sicherheitslage grundlegend verändert hat. Und das hat dann viele auch irritiert. Ganz Israel war wach, alle waren in irgendwelchen Schutzräumen. Es gibt Menschen, die dann auf der Straße sein mussten und dann irgendwie rumgelaufen sind, um den nächsten Bunker hier zu finden in Tel Aviv. Auf dem Land ist es noch schwieriger, da muss man gucken, wo man bleibt. Ich habe das Glück, dass ich in meiner Wohnung, weil die ein bisschen neuer ist, schon so eine Art Bunkerraum habe. Und da habe ich dann einige Zeit verbracht und erstmal versucht zu verstehen, wie sich das Ganze so entwickelt.
Als ich meinen Kollegen Jan-Christoph Kitzler in Tel Aviv erreiche, ist es Mittag. Wie ist gerade die Lage?
Also der Luftraum ist gesperrt. Normalerweise höre ich hier Flugzeuge in meiner Wohnung, die den Ben-Gurion-Flughafen anfliegen. Das hört man jetzt gar nicht. Dafür hört man manchmal so Kampfjets und andere Flugzeuge in der Luft. Da ist viel unterwegs. Und es ist so, dass alle gespannt sind, was jetzt kommt aus dem Iran. Das heißt, es gab ja vorhin schon Meldungen, dass Drohnen unterwegs sind. Und dann hat die IDF, die israelische Armee, gesagt, man ist dabei, die abzufangen. Es gibt jetzt hier eine Aufhebung der Warnung, dass alle Leute direkt in der Nähe von Schutzräumen sich aufhalten sollen. Das ist jetzt nicht mehr so. Das heißt, Leute gehen jetzt auch auf die Straße und versuchen irgendwie einzukaufen, sich einzudecken für die nächsten Tage, weil alle denken, da kommt noch was. Und alle müssen sich irgendwie, wollen sich irgendwie in Sicherheit bringen und ein bisschen ausstatten. Und alle rechnen damit, dass es da noch einen größeren Angriff aus dem Iran gibt. Aber das hängt natürlich auch davon ab, wie Israel da weitermacht. Und Israel hat angekündigt, das ist erst der Anfang. Es wird sicherlich in den nächsten Tagen auch weitere Angriffe von Israel auf Ziele im Iran geben.
Ja, das heißt, wir sprechen hier 12.30 Uhr. Dieser Angriff mit 100 Drohnen, der da angekündigt war, von dem hast du nicht so viel mitbekommen.
Das hat jedenfalls keinen Alarm ausgelöst. Ich habe mit Leuten von der Armee gesprochen und die haben gesagt, naja, da sind noch Drohnen in der Luft, es wurden viele abgefangen. Wir haben gehört, dass es zum Beispiel Luftalarm gab in Jordanien, das ist ja das östliche Nachbarland, dass da tatsächlich dann Drohnen in der Luft waren. Und die israelische Armee sagt, man hat die man abgefangen hat, tatsächlich außerhalb des israelischen Luftraums abgefangen.
Jan-Christoph, lass uns auf die Hintergründe des Angriffs von Israel auf den Iran schauen. Viele wundern sich ja jetzt über das Timing. Am Wochenende hätten sich Iran und die USA getroffen, um über das iranische Atomprogramm zu sprechen. Jetzt dieser Angriff auf den Iran und seine Atomanlagen. Was ist denn da das Kalkül Israels?
Also dieses Gespräch, was jetzt stattfinden sollte, die sechste Verhandlungsrunde, die wurde ja inzwischen vom Iran abgesagt. Die wird nicht mehr stattfinden. Viele haben hier immer noch geglaubt, dass diese Drohung, die es gab, das hat sich ja in den letzten Tagen so ein bisschen aufgebaut, dass Israel immer auch gesagt hat, naja, wir bereiten uns da auf einen Angriff vor und wir müssen zuschlagen gegen das iranische Atomprogramm, wenn es sozusagen bei den Gesprächen nicht weitergeht. Da haben viele noch gedacht, naja, das ist irgendwie so ein Mittel, um da Druck auf diese Gespräche zu bringen. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, die israelische Regierung hatte noch nie ein Interesse an einem Atomprogramm des Iran. Die fand das, was es gab, schon einen Fehler. Und hat eben auch die Erfahrung gemacht, zumindest das sind die Geheimdiensterkenntnisse, die man hier hat, dass Iran immer weitergemacht hat mit der Anreicherung von Uran, mit der Herstellung von waffenfähigem atomarem Material. Und dann gab es ja jetzt in den letzten Tagen vor kurzem noch tatsächlich diese Ansage von der IAEA, der Internationalen Atomenergiebehörde, die hat tatsächlich gesagt, also Iran verletzt seine Verpflichtung zur Nichtverbreitung von Atomwaffen. Und das war ein heftiger Vorwurf, den es so in der Form auch noch nicht gegeben hat. Da hat man immer auf Kooperation gesetzt. Und das hat dann auch nochmal den Ausschlag gegeben. Hier in Israel ist die Wahrnehmung jetzt so, zumindest sagt das die Politik und die Armee, das war ein Angriff in letzter Sekunde. Da wird gesagt, binnen weniger Tage wäre der Iran imstande gewesen, 15 Atombomben mindestens zu bauen. Das kann man natürlich nicht überprüfen. Aber auch die Internationale Atomenergiebehörde sagt, dass Iran da ziemlich weit ist.
Okay, das heißt, diese Einschätzung von Netanyahu, Präventivschlag gegen den Iran, da könnte was dran sein?
Naja, ob das dann tatsächlich einen Präventivschlag braucht, das ist eine andere Frage. Aber aus israelischer Wahrnehmung ist es so. Da geht es tatsächlich um die Verringerung von Bedrohung. Und die größte Bedrohung hier in der Region, das ist das iranische Atomprogramm, zumindest aus israelischer Sicht. Da sagt man, wir müssen alles tun, um zu verhindern, dass der Iran, dieses Regime, das offen sagt, man will Israel vernichten, solche Waffen in die Hände bekommen. Und jetzt ist man offenbar so weit und hat gesagt, naja, jetzt ist eigentlich letzte Sekunde, wenn wir dieses Programm noch stoppen wollen, wenn wir diese Bedrohung verhindern wollen, dann müssen wir zuschlagen. Das ist die israelische Lesart und deswegen jetzt dieser Angriff und der wird die nächsten Tage noch weitergehen.
Ja, genau, Netanyahu meinte ja ein Jahr oder weniger bis zur Atombombe, ne? Das soll ja jetzt auch ein ziemlich aufwendiger Angriff gewesen sein, ziemlich gut geplant von Israel. Was weißt du darüber?
Also das war auf jeden Fall von langer Hand geplant. Das sagen hier auch die Militärs. Das ist alles nicht so einfach, ne? Zum Beispiel Kampfjets über 2000 Kilometer entfernt von hier operieren zu lassen. Also das ist eine logistische Sache, auf die man sich jetzt lange vorbereitet hat. Und es gab jetzt Anfang dieser Woche dann eben die Meldung, die Vorbereitungen seien abgeschlossen, man sei jetzt fertig zuzuschlagen. Da hängen aber noch andere Fragen damit zusammen. Man hatte zum Beispiel hohe Vertreter des Regimes in Teheran getroffen und getötet. Und da muss es Aufklärung gegeben haben. Das heißt, der Mossad, der israelische Auslandsgeheimdienst, war da vor Ort und hat Ziele identifiziert. Es gibt Berichte darüber, dass zum Beispiel Drohnen mit Sprengstoff aus dem Irak gestartet sind und auch Teil dieses Angriffs waren. Also es ist eine Riesenlogistik und das wurde lange vorbereitet. Das ist ein großer Angriff mit vielen, vielen Flugzeugen, an dem hier viele beteiligt wurden.
Israel führt ja gerade Krieg an verschiedenen Fronten und wird auch selber eben angegriffen von verschiedenen Seiten. Ist ein kleines Land. Überschätzen sich Netanyahu und seine Regierung da?
Also Israel inszeniert sich ja selber auch so, wenn man so die Regierung hört, dann sagen wir sind von allen Seiten bedroht und wir sind ein kleines Land und sind ungeschützt und so weiter. Tatsächlich hat Israel die stärkste Armee bei weitem hier in der ganzen Region mit richtig krassen Kampfjets, die von den USA geliefert werden, das neueste Material. Israel hat, darüber redet man nicht offiziell, aber hat selber auch Atomwaffen, hat U-Boote, die operieren und die viele Ziele auch weit entfernt treffen können. Also das ist ein Land, was hochgerüstet ist und was militärisch sehr, sehr stark ist. Und das ist es auch, weil es eben mächtige Verbündete hat. Die USA sind dabei und tatsächlich inszeniert man sich immer so ein bisschen als Opfer und als bedroht von allen Seiten. Und das lässt auch so ein bisschen in den Hintergrund treten, dass es hier auch in der Region durchaus Möglichkeiten gibt zur Kooperation. Also zum Beispiel gibt es einen Friedensvertrag mit Jordanien, mit Ägypten. Es gibt arabische Staaten, die mit Israel kooperieren wollen. Aber die werden natürlich vor den Kopf gestoßen, wenn Israel jetzt so wie jetzt auf eben diese Eskalation setzt und auf militärische Macht. Da gibt es große Kritik und das ist dann in den arabischen Bevölkerungen hier in der Region dann auch schwer vermittelbar. Das heißt, man setzt mehr auf militärische Macht, die man hat, als auf Kooperation.
Wie hoch ist denn jetzt die Gefahr, dass sich der Krieg im Nahen Osten noch viel weiter ausbreitet?
Also das hängt jetzt von mehreren Faktoren ab. Erstens, was macht Israel weiter? Also die Militärs, mit denen ich gesprochen habe, die sagen, das ist der Anfang und es wird weitere Angriffe geben. Die haben jetzt zum Beispiel auch mit Kampfjets Luftabwehr oder Überwachungsanlagen ausgeschaltet. Das deutet auch darauf hin, dass man da Lufthoheit haben will, um diese Atomanlagen tatsächlich zerstören zu können. Die liegen ja zum Teil weit unterirdisch. Da muss man richtig schwere und mehrere Bomben auch abwerfen. Da braucht man Lufthoheit und die will man offenbar herstellen. Deshalb geht das wahrscheinlich noch weiter. Und dann hängt das natürlich auch davon ab, wie der Iran dann reagiert. Also diese Drohnen, die waren sicherlich erst ein Vorgeschmack. Es gibt auch ballistische Raketen, also die dann in die Erdatmosphäre gehen, dann runterkommen und die ganz große Zerstörung auch tatsächlich erzielen können. Es ist denkbar auch, dass es zum Beispiel auch einen koordinierten Angriff gibt. Der Iran hat ja Stellvertreter in der Region, die Houthi-Rebellen im Jemen, die immer wieder Israel auch beschossen haben, auch in den letzten Wochen, oder die Hisbollah im Libanon. Das heißt, es kann auch sein, dass es eine koordinierte Aktion gibt, also Angriffe von verschiedenen Seiten, die dann wirklich die Abwehrmöglichkeiten hier außer Kraft setzen können. Und dann kommen wahrscheinlich dann schon Drohnen oder Raketen durch und töten Menschen und richten großen Schaden an. Das ist denkbar, aber das ist wirklich schwer zu sagen, ob sich das in diese Richtung entwickelt. Mhm. Das ist eine offene Sache. Aber viele Menschen hier machen sich große Sorgen.
Ja, okay. Das heißt, es ist schon vielleicht auch jetzt ein höheres Risiko für Israel, von allen Seiten angegriffen zu werden.
Das ist auf jeden Fall so. Denn dieser Schlag tatsächlich im Iran direkt mit so großer Macht, also da waren jetzt über 200 Kampfjets im Einsatz und richtig viele Ziele wurden getroffen, das geht noch weiter, der ist schon eine große Eskalation. Und da muss es, das hat auch Iran, das Regime dort gesagt, da wird es eine Reaktion geben. Es wurden ja auch hochrangige Führer des Regimes dort getötet. Also da wird das Regime wahrscheinlich reagieren. Davon muss man zumindest ausgehen. Und damit rechnet man hier in Israel auch, darauf bereitet man sich vor.
Was ist denn langfristig da die Strategie Israels?
Also langfristig könnte man ja meinen, man sollte versuchen, sozusagen möglichst viel Kooperation, Zusammenarbeit hier in der Region herzustellen. Aber tatsächlich ist das Hauptinteresse Israels angesichts verschiedener Bedrohungen tatsächlich die Risiken, die Bedrohung zu minimieren. Und das hat man jetzt seit dem 7. Oktober an mehreren Fronten getan. Also Krieg im Gazastreifen, die Hamas ist sehr, sehr stark kampfunfähig sozusagen und kann nicht mehr viel operieren. Im Libanon, die Hisbollah, die wurde sehr, sehr stark geschwächt. In Syrien hat man Ziele angegriffen. Das Regime dort von Assad, was ja abgelöst wurde, das hat auch immer wieder sich mit dem Iran arrangiert und hat mitgeholfen, dass Waffen hier in der Region verbreitet werden, dass auch Luftabwehr dort stationiert wird. Naja, und dann eben der Iran selber als der sozusagen der Endgegner, der eben als die große Bedrohung gilt. Da hat man immer drüber geredet hier, hat gesagt, naja, wir müssen dieses Atomprogramm, was da besteht, irgendwie stoppen. Und jetzt hat man das Gefühl, erstens ist es der letzte Moment, das zu tun. Und zweitens gibt es auch eine günstige Gelegenheit, dadurch, dass Donald Trump der US-Präsident ist und Israel offenbar machen lässt.
Stehen die Menschen in Israel denn noch hinter Netanyahu und seiner Regierung mit dieser Strategie?
Also, wenn es nur um die Sicherheit geht, dann sagt die Mehrheit der Israelis auf jeden Fall, das ist richtig, was diese Regierung tut. Also diese Geschichte von der ultimativen Bedrohung durch das Regime im Iran, durch die iranische Atombombe, die da droht, die überzeugt hier viele Menschen und die sagen, ja, wenn die Regierung, wenn das Militär diese Bedrohung jetzt sozusagen ausschaltet, dann ist das gut, dann ist es gut für die Sicherheit und für das sichere Leben hier in Israel. Auf der anderen Seite gibt es natürlich viele Menschen, die die Regierung kritisieren, aus anderen Gründen, zum Beispiel wegen der Kriegführung im Gazastreifen, aber auch wegen der Abwicklung hier des Rechtsstaates, die von vielen so gesehen wird, Angriffen auf die Justiz und so weiter. Das ist was, was viele Menschen nicht wollen und kritisieren. Aber wenn es um die Sicherheit geht, dann stehen die Menschen hier zusammen. Und ich glaube, die Haltung ist überwiegend, das, was jetzt passiert, das ist im Sinne Israels.
Und es wird noch mehr kommen. Das hat auch US-Präsident Trump heute im Gespräch mit ABC News gesagt. Was macht das alles mit dem Iran? Und wie kurz vor der Fertigstellung einer Atombombe steht oder stand der Iran wirklich? Mein Kollege Benjamin Weber ist unser Korrespondent für die Region und er kann es sagen. Benny, erstmal, wie ist der Stand?
Ja, wir zeichnen auf um ungefähr kurz nach 13 Uhr deutscher Zeit und zurzeit scheint im Iran eine zweite Welle israelischer Angriffe zu laufen. Wir haben jetzt ganz viele Meldungen gesehen von Explosionen und Angriffen an verschiedenen Orten. Shiraz zum Beispiel, Tabriz im Nordwesten des Landes und auch die Atomanlage, die heute Morgen schon angegriffen worden ist, in Natanz, ist jetzt schon wieder zum Ziel geworden. Also die Lage ist relativ dynamisch zurzeit.
Wir sagen an der Stelle einfach mal dazu, du sitzt in Istanbul, also wir müssen uns jetzt keine akuten Sorgen gerade um dich auf jeden Fall machen. War man vorbereitet? Es soll ja gewisse Signale gegeben haben, dass dieser israelische Angriff jetzt ansteht.
Es hat in den letzten Tagen diese Signale gegeben, vor allen Dingen eben aggressive Rhetorik aus Israel, auch aus dem Iran. Mein Eindruck ist aber schon, dass es trotzdem überraschend gewesen ist. Ich habe gestern noch mit unseren Kollegen in Teheran gesprochen und habe gefragt, was denkt ihr denn eigentlich, wird es heute Nacht passieren? Und alle waren so, nein, auf keinen Fall, das ist alles nur Säbelrasseln. Und deswegen würde ich sagen, hat es den Iran überraschend erwischt.
Es sollen ja leitende Wissenschaftler des iranischen Atomprogramms getötet worden sein, auch der Delegationsleiter, der eigentlich am Sonntag verhandeln sollte mit den USA über das Atomprogramm, der Chef der Armee, der Chef der Nationalgarde, aber auch ZivilistInnen. Weißt du dazu inzwischen mehr? Das sind ja Meldungen aus den letzten Stunden von heute Morgen.
Das ist bestätigt. Also iranische Staatsmedien haben das bestätigt. General Hossein Salami, der Kommandeur der iranischen Revolutionsgarde zum Beispiel, ist tot. Mohammed Bagheri, Generalstabschef der regulären Streitkräfte, das sind ja so quasi zwei unterschiedliche Armeen, die beide im Iran wichtig sind, die sind tot. Und eben auch, wie du gesagt hast, viele hochrangige Atomwissenschaftler sind durch diese Angriffe getötet worden.
Kannst du zu den ZivilistInnen noch was sagen?
Bei ZivilistInnen ist es unklar. Ich kann es nicht sagen, wie viele es sind. Es hat auf jeden Fall Todesopfer gegeben, aber es gibt keine offiziellen Zahlen jetzt zum aktuellen Zeitpunkt.
Jetzt hast du eben gesagt, dass die Atomanlage Natanz auch nochmal angegriffen wird. Was weiß man denn da? Tritt da radioaktive Strahlung aus? Ist diese Lage irgendwie gefährlich für AnwohnerInnen drumherum?
Die Angriffe laufen zurzeit noch. Stand jetzt ist bisher keine radioaktive Strahlung ausgetreten. Das sagt die iranische Atomenergieorganisation im Staats-TV und auch die internationale Atomenergiebehörde mit Sitz in Wien hat also sozusagen da jemanden hingeschickt, der gemessen haben soll. Und die haben auch gesagt, bisher ist keine radioaktive Strahlung ausgetreten. Das war aber beides, bevor die zweite Welle angefangen hat. Die iranische Atomorganisation sagt jetzt auch, im Inneren der Anlage, da ist doch irgendwie Kontamination passiert, irgendwie unklar, ob jetzt chemisch oder tatsächlich radioaktiv. Das scheint noch nicht so ganz klar zu sein. Und Israel greift weiter an, attackiert diese Anlage weiter. Also das kann sich noch ändern, aber zurzeit scheint es nicht so zu sein, dass wirklich irgendwas ausgetreten ist.
Lass uns über die Hintergründe sprechen, Benjamin. Das Atomprogramm des Iran. Israels Premier Netanyahu hat ja in seiner Videobotschaft zum Angriff gesagt, der Iran habe in den letzten Jahren genug Uran angereichert, um 9 Atombomben herzustellen. Was weißt du darüber?
Ja, das ist, glaube ich, korrekt, was er da sagt. Das deckt sich eigentlich mit den Erkenntnissen der Internationalen Atomenergiebehörde in Wien, die ja immer versuchen, so gut es geht, das iranische Atomprogramm zu überwachen. Und die haben vor kurzer Zeit einen Bericht herausgebracht, wonach der Iran mittlerweile über 400 Kilogramm Uran verfügt, und zwar Uran, das auf 60% angereichert ist. Und davon soll das Land auch einen großen Teil in den letzten Monaten noch angereichert haben, und zwar während die Gespräche mit den USA über einen neuen Atomdeal eigentlich längst schon liefen. So, und also um jetzt Nuklearwaffen herzustellen, reicht das nicht 60%, da braucht man Uran, das auf 90% angereichert ist, aber dieser Schritt von 60 auf 90, der scheint nicht mehr sehr groß zu sein. Und in der Tat sagen eigentlich alle ExpertInnen, die ich gehört habe, 400 Kilogramm, das reicht schon dafür aus, so ungefähr 9 bis 10 Atombomben zu bauen. Der Iran weist das natürlich zurück. Die sagen immer schon, seit 1979, seit es die Islamische Republik gibt, dass das Atomprogramm des Landes für zivile Zwecke genutzt werden soll, also für Atomkraftwerke und Energiegewinnung und so weiter. Ja, und es gab ja schon mal ein Atomabkommen mit dem Iran. Da war der Deal geringe Anreicherung und Überprüfung des Atomprogramms gegen Lockerung von Sanktionen. Das war auch eigentlich ganz gut, sah das aus. Und dann sind ja die USA 2018 ausgetreten und seitdem werden eben die Inspektoren, die Internationalen, nicht mehr reingelassen. Und der Iran reichert eben munter weiter an.
Das heißt, das, was Netanyahu in seinem Video gesagt hat, eine Atombombe des Iran hätte in einem Jahr oder sogar wenigen Monaten fertig sein können, das ist so?
Das ist so. Also das sagen eigentlich alle Experten, die ich so in den letzten Wochen, Monaten mir angehört habe, mit denen ich gesprochen habe auch. Also wenn der das sagt, dass diese Atombombe sehr nah war, dann ist das keine israelische Propaganda, sondern ist das sozusagen Stand der Forschung. Wo man aber jetzt sozusagen ganz wichtig drauf schauen muss bei dem Punkt ist, die Frage des Angriffs, ist der militärische Angriff sozusagen das Mittel der Wahl, um dieses Atomprogramm zu beenden, beziehungsweise um den Iran daran zu hindern, die Atombombe zu bauen? Weil da sind sich nämlich dann auch eigentlich alle WissenschaftlerInnen, die ich mir angehört habe, einig, dass man dieses Atomprogramm des Iran mit Angriffen alleine nicht wird beenden können. Das hat unterschiedliche Gründe, zum Beispiel auch in Natanz und in anderen Anlagen ist der Großteil der Anlage so weit unter der Erde, dass man da nur mit so ganz massiven bunkerbrechenden Bomben hinkommt, die Israel gerade nicht hat. Dann weiterhin sind es sehr, sehr viele Anlagen dezentral, die klein verteilt sind über das ganze Land. Die alle gleichzeitig zu zerstören, ist auch sehr schwer. Und drittens ist der Iran in der Lage, alles, was man für die Atomanreicherung oder die Urananreicherung braucht, selbst zu produzieren. Und da kann es also sehr, sehr schnell gehen, bis die das wieder sozusagen regenerieren. Das heißt also, wenn Netanyahu jetzt sagt, sie haben angegriffen, um dieses Atomprogramm zu beenden, dann würden die Wissenschaftler, die ich mir angehört habe, alle sagen, das ist eigentlich gar nicht möglich.
Was ist denn das langfristige Ziel des Iran?
Also es geht im Iran darum, in der Region eine Vormachtstellung zu haben. Gegenüber Israel, gegenüber Saudi-Arabien. Was Israel angeht, ist die iranische Staatsposition, dass man das Existenzrecht ablehnt. Ali Khamenei, der oberste Führer, hat Israel ja auch schon mal als ein zu beseitigendes Krebsgeschwür bezeichnet. Und es gibt also eine lange Geschichte von antisemitischen und israelfeindlichen Äußerungen aus dem Iran. Also das ist ganz klar. Und wir haben ja auch gesehen in den letzten Jahren, hat der Iran ja auch sehr viele Milizen in der Region unterstützt, die auch israelfeindlich gewesen sind. Da denke ich vor allen Dingen an die Hisbollah im Libanon, die sozusagen Israel von Israels Nordgrenze bedroht haben. Hamas im Gazastreifen auch sehr stark finanziert und unterstützt aus dem Iran. Für viele verschiedene Milizen in Syrien und die Houthis in Jemen. Das sind natürlich alles Milizen gewesen, muss man ja sagen, die eine große Bedrohung für Israel gewesen sind. Also die Hisbollah an der Grenze mit tausenden Raketen. Jetzt hat sich das natürlich nach dem 7. Oktober alles ziemlich verändert. Israel hat im Libanon die Hisbollah extrem dezimiert. Da hat sie bunkerbrechende Bomben eingesetzt. Nach dem Machtwechsel in Syrien ist auch Syrien kein Verbündeter des Iran mehr und auch die iranfreundlichen Milizen da spielen keine Rolle mehr. Iran ist auf jeden Fall in den letzten anderthalb Jahren stark geschwächt worden.
Das heißt, was würdest du sagen, wie weit kann diese Situation eskalieren? Könnte da jemand anderer noch Iran zur Seite springen?
Tja, gute Frage. Also ich glaube nicht, dass dem Iran da irgendwie jemand zur Seite springt. Es gibt natürlich Verbündete, Russland und China, aber die haben beide natürlich kein Interesse, sich da jetzt mit Israel und den USA militärisch anzulegen. Also ich glaube, das ist nicht denkbar. Ich kann mir das irgendwie auch gerade noch nicht so richtig ausmalen, wie die Situation jetzt eskaliert. Donald Trump hat ja gerade vorhin auf seinem Truth Social Network da so ein absurden Post gepostet, wo er gesagt hat, so, das wird nur noch schlimmer, ihr müsst jetzt zurück an den Verhandlungstisch. Also der geht wirklich davon aus, dass da, oder dass es zumindest im Bereich des Möglichen ist, dass man jetzt nach diesem Angriff, der ja 100 Ziele im Iran betroffen hat, dass man nach diesem Angriff sich am Sonntag dann trotzdem wie geplant in Oman an den Tisch setzen kann und darüber verhandeln kann, ob der Iran sein Atomprogramm jetzt aufgibt oder nicht. Also finde ich irgendwie absurd und das heißt, jetzt noch nicht ganz offiziell, aber man hat aus dem Iran auch schon gehört, dass die für Sonntag irgendwie diese Gespräche abgesagt haben. Also ja, ich kann mir aber irgendwie auch nicht vorstellen, dass das jetzt ein ewiger Krieg wird oder so. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass beide Seiten darin ein Interesse haben. Aber wir sind an einem Punkt, wo man sagen muss, es ist extrem gefährlich, dass es trotzdem passiert.
Das scheinen auch viele StaatschefInnen so zu sehen. Bundeskanzler Friedrich Merz hat mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und dem britischen Premier Keir Starmer telefoniert. Merz ruft Israel und den Iran auf, keine weiteren Schritte zu unternehmen, die die Region destabilisieren könnten. Und nach unseren Gesprächen hat sich noch ein Update ergeben. Israel meldet, die unterirdischen Anlagen der Atomanlage Natanz getroffen zu haben. Die, in denen Uran angereichert wird. Das war Unboxing News. Ich bin Ilka Knigge. Das Team der Folge: Anna Maibaum, Lena Sterz, Michael Bödecker und Shukri Gustmann. Und jetzt bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.